Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Moin und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 143 vom 4.5.2025, direkt aus dem digitalen Zollcast Studio. Ich bin Svenja, zum ersten Mal als Host beim Interview dabei. Und damit mir der Anfang nicht so schwer fällt, habe ich mir meine Kollegin Dr. Katharina Leiber-Sauheitl dazu geholt. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Svenja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, das digitale Zollcast-Studio ist heute tatsächlich auch ein physisches. Wir sitzen hier beide zusammen in Hannover in einem Raum der Abteilung Bodenkunde von der Leibniz-Universität Hannover, unser gemeinsamer Arbeitgeber. Es ist mitten am Tag und hier ist ein bisschen drumherum Betrieb, falls die KI-Filter das nicht rauskriegen, nur dass die ZuhörerInnen Bescheid wissen. Wir sind hier, also das ist quasi der hektische Betrieb einer Bodenkundeabteilung. Wir beide, habe ich gerade gesagt, sind Kolleginnen. Ich kenne dich also, aber unsere ZuhörerInnen kennen dich ja noch nicht. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und vielleicht auch gleich erzählen, wie du zur Bodenkunde gefunden hast.
Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erdsystemwissenschaften, Abteilung Bodenkunde, wie wir jetzt so schön ausgeschrieben sozusagen heißen. Und ich bin Bodenkundlerin seit dem Studium. Ich habe Geoökologie studiert in Bayreuth und dabei mein Schwerpunkt bei der Bodenkunde. Habe dann am Thünen-Institut und an der Uni Hannover promoviert und da habe ich mich schon mit Torf befasst, also mit unserem Thema heute, und habe dort Treibhausgase gemessen in Almohr in Niedersachsen. Und seit einigen Jahren beschäftige ich jetzt mich mit dem Thema Torfersatzstoffe im Gartenbau.
Okay, dann sind wir ja schon direkt beim Thema. Vielleicht erklärst du mal für alle, die so gar keine Ahnung haben, was ist denn eigentlich Torf?
Also Torf sind, ja, kurz gesagt, abgestorbene, unvollständig zersetzte Pflanzenreste, die eben im Moor abgelagert sind. Und wir haben ja in Deutschland typischerweise zwei verschiedene Arten von Mooren, Hochmoore und Niedermoore. Hochmoore werden vom Regenwasser gespeist und sind nährstoffarm. Und da kommt typischerweise die Torfmoose vor, die Sphagnen. Und wir haben aber in Deutschland auch die Niedermoore, wo die Vegetation etwas anders ist, wo wir Schilf haben, Bäume, aber auch Binsen. Und wenn ich jetzt von Torf spreche im gartenbaulichen Sinne, dann meine ich aber den Hochmoortorf.
Also die Moose.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
Und du hast jetzt also gerade gesagt, im Gartenbau, das heißt, wofür wird Torf alles genutzt?
Torf wird zur Kultivierung von sämtlichen Pflanzen, die man bei uns eigentlich kaufen kann, mit der Ausnahme vielleicht von Orchideen, genutzt. Also zum Beispiel, wenn man sich seine Gemüsepflanze kauft, wird die in kleinen Erdpresstöpfen vorher angezogen. Wenn man dann seine Zimmerpflanze hat, dann ist da auch Torf drinnen oder zumindest noch drin. Und auch wenn man sich seine Kübelpflanze für den Garten holt, ist dort auch Torf enthalten.
Okay. Und abgesehen von als Pflanzensubstrat, wofür kann man Torf sonst noch so benutzen?
Torf wurde auch lange Zeit, also ich weiß nicht, aktuell oder aktuell auslaufend, im Ausland auch noch als Brenntorf verwendet, also große Kraftwerke für die Energiegewinnung. Es hat zum Teil auch eine medizinische Wirkung über die Huminsäuren, wird das bei bestimmten Anwendungen dann eingesetzt. Oder auch jetzt archäologisch gesehen, hat es auch eine sehr wichtige Archivfunktion dadurch, dass die Pollen darin konserviert werden.
Mhm. Und dann kann man untersuchen, welche Pflanzen es früher mal gegeben hat.
Ja.
Okay. Gut, aber wir kümmern uns heute ja um Torf als Pflanzensubstrat. Und jetzt sprechen wir heute ja über Torfersatzstoffe. Warum will man den Torf überhaupt ersetzen, wenn das überall drin ist und anscheinend gut funktioniert?
Ja, Torf ist eigentlich der ideale Substratausgangsstoff, also die Grundlage für jede Kultursubstratmischung, wie es im Erwerbsgartenbau heißt, oder auch die Blumenerden, wie es für uns im Hobbybereich heißt. Es ist super mit der Wasserspeicherfähigkeit und auch es ist nährstoffarm, niedriger pH-Wert und ist sehr stabil. Das heißt, man kann es für jede Anwendung einsetzen, dadurch, dass man es immer passend aufkalken, aufdüngen kann. Aber Torf stammt halt aus Mooren und die müssen zu diesem Zweck trockengelegt werden und dadurch wird ein ganzes Ökosystem zerstört und es ist eben nicht nachhaltig. Und die Biodiversität in diesen Mooren geht verloren. Da kommen ja speziell angepasste Pflanzen vor, wie zum Beispiel Sonnentau oder auch diese Moose oder verschiedene Libellen, Insektenarten. Und daher bei der Trockenlegung von Mooren, dadurch, dass da eben auch viele Treibhausgase frei werden, als CO2, und es dann eben zum Klimawandel beiträgt, möchte man weg von der Torfnutzung.
Okay, das sind Grund genug. Also Biodiversität und Klima wollen wir schützen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass welche Eigenschaften für Torf so typisch sind. Das sind ja also viele Eigenschaften, die da wichtig sind. Ne? Du hast den pH-Wert erwähnt, den Nährstoffgehalt, die Struktur. Und wenn man sich jetzt fragt, was kann man stattdessen nehmen? Also welche Alternativen gibt es denn?
Also es wird schon länger an Torfersatzstoffen geforscht, denn in den 80er Jahren war im Vordergrund eben der Naturschutzgedanke für die Moore und seit den 2000ern eben der Klimaschutzgedanke. Und daher wird schon länger zum Beispiel Grüngutkompost eingesetzt. Da kann man eben vor allem oder nur den Grüngutkompost einsetzen, nicht so den Abfall aus der Biotonne, der ist zu salzhaltig. Dann, was auch eingesetzt wird und sehr beliebt ist, sind Holzfasern, also aufgefaserte Nadelhölzer. Dann Rindenhumus wird eingesetzt, also kompostierte Rinden, also Nadelrinden auch. Und Kokosmaterialien, also Kokosfasern oder auch Kokosmark wird eingesetzt. Das sind so die häufigst eingesetzten Stoffe.
Mhm. Und woran forschst du jetzt? An welchen Stoffen?
Ich habe im letzten Projekt, das ist letztes Jahr geändert, da hatten wir Gärreste und Gärprodukte untersucht, aber auch die Fasernessel als potenziellen Torfersatzstoff.
Jetzt hilf nochmal allen, die nicht so mit Landwirtschaft zu tun haben, was sind Gärreste?
Genau, das sind die aus der Biogasanlage, die nach der Vergärung anfallenden Stoffe, die dann zum Beispiel als Dünger auf Feldern ausgebracht werden können oder auch, sobald sie separiert sind, also flüssig und Festfaser voneinander getrennt, da haben wir die Festfaser dann untersucht, die dann so eine lockere Struktur hat und da haben wir die Stoffe dann entweder frisch oder abgelagert untersucht oder auch weiter kompostiert oder fermentiert dann als Gärprodukt, wie wir das bezeichnet haben, um das unterscheiden zu können.
Okay, also man kann mit dem, was da rauskommt aus der Biogasanlage, noch verschiedene Dinge machen. Was war denn das vorher mal? Also ist das diese typische Mais-Biogasanlage, wo der ganze Mais einfach gehäckselt reinkommt? Oder ist das auch Gülle von Rindern oder so?
Genau, das kann beides sein. Wir hatten in dem Projekt jetzt regionale Biogasanlagen untersucht, also in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und aktuell wird ja noch ein großer Anteil Navarros, also Mais, eingesetzt, aber das soll ja zurückgefahren werden.
Navarros, nachwachsende
Rohstoffe. Ja, genau. Und kommt immer mehr Gülle dazu.
Mhm. Ja. Das macht wahrscheinlich auch einen großen Unterschied für den Gärrest.
Ja, richtig. Denn je mehr Gülle drin ist, desto mehr Nährstoffe habe ich auch. Und desto weniger geeignet ist das Ganze dann wieder als Torfersatzstoff, wenn ich keine nachträgliche Aufbereitung der Gärreste durchführe.
Mhm. Das klingt ja jetzt ja erstmal für den Laien widersprüchlich, denn Nährstoffe sind ja eigentlich genau das, was eine Pflanze braucht. Wieso ist das von Nachteil, wenn das Substrat viele Nährstoffe enthält?
Pflanzen haben hier ihr Optimum, was sie an Nährstoffen benötigen. Und wenn zu viel drin ist, dann wird die Salzlast für die Pflanze einfach zu hoch und dadurch das Wachstum gestört.
Okay.
Und deswegen muss man sich dann immer noch einen zweiten Stoff suchen, mit dem man praktisch das Material dann verdünnen kann, um den Salzgehalt abzusenken.
Okay, also auch für Nährstoffe wie beim Menschen gibt es ein Optimum der Menge. Zu
genau.
Viel ist auch nicht gut, ja.
Ja.
Okay, also ihr habt Gärreste untersucht und Fasernessel. Und was waren da jetzt so die Ergebnisse? Was funktioniert denn?
Ja, ich glaube, ich sage noch kurz was zur Fasernessel. Die habe ich nämlich gerade noch unterschlagen gehabt.
Ja.
Also das ist eine Varietät von der Brennnessel, die auf einen hohen Faseranteil gezüchtet wurde.
Okay.
Und da hatten wir eben, kann eben als Anbaubiomasse auf dem Feld angebaut werden. Deswegen hatten wir das noch mit untersucht. Und wir hatten uns da eben auf die, also man kann die Fasernessel dann häckseln und dann sieben. Dann hat man zwei Komponenten. Einmal die Fasern, die man theoretisch für Kleidung oder Dämmmaterialien verwenden könnte. Und was übrig bleibt, sind die Schäben, so kleine strohartige Bruchstücke. Und die hatten wir uns dann untersucht, weil die ja theoretisch ein Abfallstoff wäre.
Okay, also es geht tatsächlich darum, auch Reststoffe aus einem Fasernesselanbau zu nutzen.
Ja.
Was ja sehr extra nachhaltig wäre.
Genau. Und wir hatten halt mehrere Pflanzenversuche auch durchgeführt und das Resultat war dann, also Gärprodukte als Produkt lassen sich für viele Sparten einsetzen, auch wegen des Hygieneaspektes, des ganzen Geruchs auch, sind weiterverarbeitete Gärprodukte zu empfehlen, aber eben nur zu einem gewissen Anteil, ja, ähnlich wie Kompost, so maximal vielleicht 30%. Und bei der Fasernessel war es so, die hatten wir eben nur gehäckselt und gesiebt, also sehr gering aufbereitet. Und in dieser Form ist der Einsatz eher nicht so zu empfehlen. Also man kann sie nur zum sehr geringen Anteil einsetzen, also maximal 5-10%, weil da noch relativ viel Stickstoff festgelegt wird. Das heißt, man müsste sehr viel düngen, um die Festlegung auszugleichen. Und daher müsste man, wenn man mit der Fasernessel weiterarbeiten möchte als Torfersatzstoff, da noch eine Aufbereitung anschließen.
Okay, vielleicht erklären wir noch mal kurz, was heißt Stickstoff festlegen.
Wenn ein Stoff ein hohes CN-Verhältnis hat, also vergleichsweise viel Kohlenstoff im Vergleich zu Stickstoff, dann wird durch die mikrobielle Biomasse halt viel Stickstoff fixiert. Und dadurch kommt man dann in eine Konkurrenzsituation zwischen Pflanze und Mikroorganismus, den man ausgleichen müsste durch mehr Stickstoff. Und deswegen, das kann man nur zum gewissen Anteil machen, denn die Dynamik, ja, der Mikroorganismen, das ist dann auch unvorhersehbar. Das heißt, man müsste ständig überprüfen, wann man düngen müsste. Das ist viel zu aufwendig.
Mhm.
Und deswegen muss man sich ein stabiles Material dann suchen.
Okay. Und das heißt, es gäbe aber Möglichkeiten, die Fasernessel vielleicht noch weiter aufzubereiten.
Ein Verfahren, was viele Stoffe stabiler macht, also nicht nur die Fasernessel, sondern auch Miscanthus, Chinaschiff ist das zum Beispiel, was auch eingesetzt wird, ist die Kompostierung oder eine Fermentation. Also unter Luftabschluss theoretisch. Und dadurch werden die CN-Verhältnisse halt enger, also kleiner. Und dadurch könnte man den Stoff stabiler machen. Auf der anderen Seite hat man dann wieder eine Aufkonzentration der Nährstoffe. Also hat beides so seine Vor- und Nachteile.
Okay. Und wenn man jetzt so überlegt, die amtierende Bundesregierung hat sich vorgenommen, dass Deutschland bis 2026 keinen Torf mehr in privaten Gartenerden benutzt und bis 2030 sogar auch in Berufsgärtnereien soll Torf weitgehend ersetzt sein. Das ist ja jetzt eine, ich sage mal, ausgehende Bundesregierungsperiode. Wie viel davon haben wir denn tatsächlich geschafft? Wie nah sind wir diesem Ziel, Torf zu ersetzen, sowohl im Hobbybereich als auch im Berufsgärtnereienbereich?
Also im Hobbybereich sind wir schon weiter als im Erwerbsgartenbau. Im Hobbybereich wurden im letzten Jahr schon nur noch 33% Torf eingesetzt.
Mhm.
Das ist schon ein ganz guter Schritt. Und im Erwerbsgartenbau ist man immer noch bei 65% Torf.
Wow.
Da im Erwerbsgartenbau eben auch die Jungpflanzenanzucht mit reinfällt, ja, also kleine Salatpflanzen und dadurch da noch mehr Torf benötigt wird, beziehungsweise bei vielen Betrieben natürlich auch ein immenser ein ökonomisches Risiko dranhängt, komplett auf Torf umzustellen.
Mhm.
Solange die Substratausgangsstoffe noch nicht so super sicher sind.
Wie ist es denn kostenmäßig?
Kostenmäßig ist tendenziell aktuell Torfersatz noch teurer als Torf.
Okay. Und das heißt, diese Kombination aus teurer und es ist ein bisschen unsicherer, wie sich das Substrat verhält, dann schrecken vielleicht Gärtnereien davor zurück, das überhaupt zu verwenden.
Ja, also manchmal sind die Stoffe an sich teurer, aber es kann halt auch sein, dass es zu einer Verlängerung der Kulturzeit kommt, dass man zum Beispiel statt Basilikum statt 4 Wochen 5 oder 6 Wochen braucht, bis dann die Verkaufsreife erreicht ist. Mhm. Und das ist eben ein Faktor,
okay,
der reinspielt. Ja.
Und was müsste man jetzt noch wissen oder erforschen? Was könnte man tun, damit diese Stoffe attraktiver werden?
Jetzt als Einsatz meinst du, dass sie verwendet werden?
Ja, genau. Also zum einen die Kombination. Was kann man vielleicht noch optimieren an der Art, wie man es herstellt? Vielleicht ist es auch ein Imageproblem.
Imageproblem, ich denke, da wurde in der letzten Zeit ziemlich gut dran gearbeitet, von verschiedenen Stellen, das den Verbraucher nahezubringen, dass Torfersatz ja wichtig ist und wieso es umgesetzt wird. Teilweise, genau, ist man noch auf der Suche nach weiteren Stoffen. Teilweise müsste man die Verfügbarkeit von Stoffen, die man schon hat, noch etwas erhöhen. Ja, das wäre soweit.
Mhm. Und soweit ich weiß, ist von dir gerade eine Verlängerung bzw. ein neues Projekt genehmigt worden. Kannst du schon ein bisschen verraten, in welche Richtung es da geht?
Genau, nachdem wir jetzt im letzten Projekt vor allem mit Gärresten und Fasernessel gearbeitet hatten, konzentrieren wir uns jetzt in dem neuen Projekt auf die Untersuchung von mikrobiellen Wechselwirkungen zwischen Substratausgangsstoffen. Zum einen, zum anderen wird auch noch Ökonomie und Ökologie mit untersucht. Und wir wollen auch eine App entwickeln, mit der man dann als Substrathersteller oder auch Gärtner sich seine Mischung zusammenstellen kann aus den verschiedenen Komponenten, die es gibt, was man sich so vorstellt, ob das plausibel ist, zum Beispiel 50% Holzfaser einzusetzen in Kombination mit 50% Kompost, sage ich jetzt einfach mal.
Also so eine Art Puzzle für Substratkombinationen.
Genau, sowas testen wir jetzt eben und hoffen, dass wir dann so in 2 Jahren, wenn dieses FNR-Projekt, also von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe gefördert, das ist ein Projektträger von der Bundesregierung, wenn es dann eben zu Ende ist, dass wir dann da ja weiterführende Ergebnisse haben und dann hoffentlich irgendwas gefunden haben, was Mischungen stabiler machen kann.
Mhm. Stabiler in Bezug auf die Nährstoffe.
Richtig,
ne?
Genau.
Dass sie konstant die Nährstoffe liefern, die die Pflanzen auch brauchen.
Genau.
Ja.
Ja.
Das heißt, ihr erweitert euer Spektrum jetzt noch so ein bisschen mehr weg von der Fasernessel.
Richtig, ja, genau.
Und den Gärresten.
Ja. Ah. Also wir wollen jetzt mehr in Richtung praxisnaheren Mischungen hin. Im letzten Projekt war das alles sehr schematisch, die ganzen Testungen, was als Vorstufe ganz gut war, aber jetzt eben mehr praxisnäher, denn wir sind nach wie vor ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt und das wollen wir jetzt trotzdem mehr in Richtung praxisnäher rücken.
Okay, sehr angewandte Forschung. Du bist auch im Gewächshaus und hast diverse Kulturen. Was pflanzt ihr diesmal an? Ich habe letztes Mal mitbekommen, ihr habt Basilikum unter anderem gepflanzt und auch irgendwelche Blumen.
Genau, dieses Jahr sind Basilikum wieder dran bei den Topfkräutern, dann Zyklame, Alpenveilchen, im Zierpflanzenbereich dann Lonicera, das ist eine Baumschulkultur, die geht nächsten Monat an den Start und nächste Woche starten wir erstmal mit Salat.
Okay, ja. Da hast du viel zu tun, ja, es ist Frühling, ne? Das heißt, wir wollen dich gar nicht so viel länger aufhalten. Das heißt also für alle da draußen, seid keine Torfnasen, kauft torffreie Pflanzerde. Vielleicht kriegt ihr ja bald ein neues Produkt, was aus eurem Projekt herausgefallen ist. Jedenfalls torffreie Pflanzerden gibt es und die sollte man auch nachfragen. Wo wir schon dabei sind, was unsere HörerInnen machen können, ihr könnt auch Anmerkungen, Ideen, Fragen, Lob und Kritik an uns loswerden. Und zwar info@zeugcast.de ist da die Adresse eures Vertrauens. Wir sind auch in sozialen Medien unterwegs. Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn, da könnt ihr uns erreichen, falls ihr Kommentare oder Sonstiges zu unseren Sendungen habt. Ja, ich habe gerade gesagt, du hast viel zu tun. Das Gewächshaus wartet. Wir wollen dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu erklären, was du so erforscht. Und genau, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin. Und das war dann Soilcast Folge 143 vom 4.5.2025. Und Svenja und Katharina sagen tschüss.
Tschüss.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.